Bei der Mental Load erlebe ich sehr oft Frauen, die einerseits diesem Dilemma sind, einerseits haben sie zu viel Last, aber wenn sie die Verantwortung abgeben, dann ist es für sie ganz schwer, diese Spannung zu halten, dass der Partner das übernimmt und so macht, wie er es macht und dann macht, wann er es macht.
Willkommen bei My Finest, dem Podcast für Frauen, die ihre feinste Zeit jetzt leben wollen. Mit mir, Isabel Flandorfer. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über ein Thema, das, wie ich aus Gesprächen mit Freundinnen weiß, viele von uns bewegt. Beziehungen, Partnerschaft und die Frage, wie wir in der Mitte unseres Lebens erfüllte Verbindungen gestalten können. Zu anderen, vor allem zu unseren Partnern, aber auch zu uns selbst. Mein heutiger Gast ist Sandra Temmel-Wall. Sie ist Paartherapeutin und Beziehungscoachin und sie begleitet seit vielen Jahren Menschen dabei, ihre Beziehungen bewusster, authentischer und erfüllender zu leben. Gemeinsam wollen wir darüber sprechen, welche Herausforderungen Frauen in der Lebensmitte in ihren Partnerschaften erleben, warum gerade diese Lebensphase oft ein Wendepunkt ist und wie es gelingen kann, wieder mehr Nähe, Klarheit und Lebendigkeit in Beziehungen zu bringen oder auch den Weg aus einer Beziehung herauszufinden, die einem nicht mehr gut tut. Freu dich auf ein inspirierendes Gespräch voller wertvoller Impulse, ehrlicher Einblicke und praktischer Anregungen für deinen eigenen Weg. Liebe Sandra, herzlich willkommen bei My Finest. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Freue mich auch.
Ich freue mich sehr, heute mit dir diese wichtigen Themen Partnerschaft und Beziehungen zu besprechen. Möchte ich gerne noch ein bisschen weiter vorstellen. Sandra Temmel-Wall ist psychologische Beraterin. Sie ist Paar- und Elterncoachin. Sie ist Autorin und Gründerin der Wertschätzungszone. Das ist ihre Praxis, in der sie Menschen einzeln oder als Paar begleitet und Themen bearbeitet wie Beziehungsklärung, Affären und Außenbeziehungen, Trennungen und verschiedene Konfliktdynamiken. Sandra widmet sich außerdem dem Emotionsmanagement, dem Thema Entelterung, Sexualität, Herkunftsfamilie und Elternschaft. Das ist einiges. Du schmunzelst schon.
Ja, ich schmunzel schon, was ich alles mache. Ja.
Ja, unglaublich, über so viele Jahre, oder?
Ja, ja.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, muss auch gleich aus dem Nähkästchen plaudern, so in Diskussionen mit meinem Mann, wenn wir so unsere Themen haben, wenn wir diskutieren, vielleicht auch streiten, da würde ich mir manchmal wünschen, dass du daneben sitzt, dass ich daneben eine Therapeutin sitzen habe oder eine Expertin, die mir vielleicht auch mal übersetzt, was meint eigentlich er oder auch mal übersetzt, was meint eigentlich ich, meinem Mann. Ich glaube, nicht umsonst gibt es diese Aussage, Frauen sind von der Venus, Männer vom Mars oder einfach so von unterschiedlichen Planeten. Ich empfinde es auch oft so. Was sind denn da so die größten Themen oder Missverständnisse, wo du dann ins Spiel kommst und vielleicht übersetzen könntest?
Erst wenn ich hier mit Paaren sitze, dann kommt manchmal die Idee hoch, dass ich vielleicht bei ihnen einziehe. Also du bist nicht die Erste, die sich das wünscht.
Einfach in die Ecke setzen, bitte.
Ja, und weißt du, was dann Spannendes passieren würde? Dann würde das Paar möglicherweise gar nicht in diesen Konflikt oder so in diesen Konflikt geraten. Vielleicht. Aber was du beschreibst, ich glaube nicht so an die Venus- und Mars-Geschichte. Mein Ansatz geht in diese Richtung, dass wenn ein Paar in ein, ich nenne es jetzt mal Streitmuster oder Konfliktmuster gerät, dann schaue ich mir zuerst mal die Dynamik an, weil der Inhalt geht dann meistens verloren. Also es geht dann ganz selten darum, worüber wir angefangen haben, sondern die emotionalen Wellen gehen hoch und wir sind so schön wie in einer Schallplatte, in einer Rille drinnen und führen eigentlich immer das gleiche Gespräch und verlieren die Verbindung zu uns selbst und zum anderen. Mhm. Und deswegen würde ich dir nicht deinen Mann übersetzen, sondern ich würde euch stoppen. Und dann würde ich mal schauen, was da jetzt gerade passiert ist. Mhm. Und zwar, was ist denn da in mir drinnen jetzt gerade passiert? Wann ist denn das losgegangen, dass ich entweder so eine nach vorne Bewegung gemacht habe? Und das ist, kann auch ganz leicht und subtil sein und beginne dagegen zu reden. Oder dass ich so ein bisschen in mich hineinsinke und eher zurückgehe oder sogar eine Mauer mache und sage bis hierhin und nicht weiter. Und das ist meine Mauer und nicht Grenze. Hinter einer Mauer verschwindet Frau dann oder auch der Mann. Also ich schaue auf die Muster und zu wem Menschen werden, wenn der Druck von außen oder von innen steigt.
Mhm. Und das ist ja, glaube ich, der springende Punkt. Es wird dann oft so ein du empfindest dann in dieser Diskussion so schnell einen Druck. Ja, eigentlich, also ein Beispiel zum Beispiel, du wünschst dir eigentlich Nähe, du wünschst dir mehr Zeit mit deinem Mann, du möchtest gern vielleicht in ein Restaurant gehen, mal wieder mehr Zeit verbringen, du möchtest vielleicht auch mal ein Wochenende zusammen verbringen. Und aus diesem Wunsch eigentlich nach Nähe, eigentlich aus etwas sehr Positivem, entspinnt sich plötzlich so ein Streitgespräch, weil dein Gegenüber sich plötzlich in die Ecke gedrängt fühlt, überfallen fühlt, du vielleicht auch einen Zeitpunkt wählst, der gerade irgendwie out of the blue kommt und gerade nicht passt. Und da wäre es eben toll, diese Mechanismen irgendwie aufzudröseln und zu sagen, wie kann ich jetzt eben auch einen Wunsch, den ich habe, der meistens ja eigentlich sehr positiv ist und mit Nähe und Zuneigung etc. verbunden ist, so äußern, dass mein Partner, sei das jetzt der Mann oder die Frau, so annehmen kann, dass daraus was Schönes oder was Positives und Wertvolles für beide entstehen kann.
Da muss ich ein bisschen ausholen.
Gerne.
Also auf deiner Seite bei der Formulierung dieses Wunsches, da lade ich mal ein, zu unterscheiden, mache ich eine Einladung, formuliere ich eine Bitte, einen Wunsch oder eine Forderung. Und manchmal sind wir schon bei dem Zeitpunkt, dass wir nicht mehr nur einladend sind und auf eine Einladung kann man sagen, ja oder nein, und eine Einladung, da bin ich auch dann gar nicht so enttäuscht, wenn mein Gegenüber die ablehnt. Bei einer Bitte, da müssen wir uns schon ein bisschen verletzlich zeigen, weil wir uns da zeigen müssen, dass uns das, was wir uns wünschen, wirklich wichtig ist. Und die Forderung, da gibt es kein Ja oder Nein, das ist ein Du musst. Und manchmal warten wir vielleicht ein bisschen zu lange, um einen Wunsch zu äußern, dass es dann möglicherweise zur Forderung kommt und wie ein Vorwurf klingt, du verbringst eh nie Zeit mit mir. Und das ist sozusagen auf der Seite der Fragenden oder der sich Zeitwünschenden. Ist es wirklich eine Bitte? Formuliere ich wirklich einen Wunsch? Aus welchem inneren Ort kommt das? Das ist die eine Seite. Auch wenn ich das ganz super toll formuliere, können wir nicht beeinflussen, wie der andere darauf reagiert. In welchem Zustand der gerade ist, was ich sage, dass hier etwas auslöst, das ihn aktiviert oder ihm sogar triggert, also dass das wirklich etwas hochbringt, was schon vor der Beziehung, was er schon vor der Beziehung mitnimmt. Und das müssen wir bei unserem Partner lassen. Also wie jemand reagiert auf uns, das ist seine Verantwortung, nicht unsere. Sonst beginnen wir, und das kennen sicher viele Zuhörerinnen oder auch Zuhörer, wir beginnen dann auf rohen Eiern zu gehen und sprechen dann nichts mehr an, weder was wir uns wünschen, noch sonst irgendwelche heißen Themen wie Sex oder Geld oder Kindererziehung oder Themen, die emotional bedeutend sind oder die Eltern, Schwiegerelternbesuch. Das wird dann vermieden, damit ja das Gegenüber nicht eskaliert oder in sein Muster verfällt. Und deswegen ist es mir so ein Anliegen, den Menschen klarzumachen, dass ich immer für meine Handlung, meine Worte, für das, was ich sage und tue, alleine 100% verantwortlich bin. Auch egal, wenn ich sage, ja, aber du hast ja gesagt, ja, das stimmt, aber ich bin verantwortlich, ich bin erwachsen, ich muss für das, was ich tue, Verantwortung übernehmen.
Oft ist es ja, glaube ich, einfach schwer auszuhalten, dass eben dann der andere nicht das sagt, nicht das erfüllt, dir nicht das gibt, was du dir eben erwartest. Diese vorgefertigte Vorstellung von, wenn ich ihn darum bitte, gehen wir morgen essen, und er sagt, du, nein, weil ich habe jetzt einen anderen Termin oder ich gehe Tennis spielen oder sonst irgendwann. Diese Enttäuschung darüber, dass er das quasi abgelehnt hat, irgendwie für sich dann zu verarbeiten.
So wie du es gesagt hast, und da höre ich sehr genau hin, kommt für mich, und das, schau mal, ob das so stimmt, noch ein bisschen eine Bewegung seinerseits dazu, so ein bisschen ein Wegstoßen. Und dann zu schauen, okay, was macht das mit mir? Und dann dieses eigene Zurückgewiesenwerden dann auch mal zu spüren, und wenn das öfter vorkommt, dann auch nochmal hingehen und sagen, ich fühle mich zurückgewiesen von dir. Ich komme auf dich zu, und dann kriege ich immer so eine leichte...
Das sind aber dann vielleicht wieder alte Muster, wie du vorher angesprochen hast, die vielleicht dann in mir wirken, in der Person wirken, die sich zurückgewiesen fühlt, dass du sagst, da kommt vielleicht was Altes hoch, wo man das vielleicht schon so erlebt hat und das wird immer wieder getriggert. Kann das sein?
Das kann sein. So wie du es jetzt gesagt hast, dann wie der Mann spricht, würde ich einfach nachfragen, ob das diese Zurückweisungsbewegung drinnen ist. Mhm. Also weil dann würde er es ja auch wirklich tun. Und dann ist die Frage, okay, wie oft macht er das? Nimmt er jetzt die Einladung überhaupt nie an oder geht er auf den Wunsch überhaupt nie ein? Und da müssen wir nochmal anders reden. Also weil dann sage ich ja, also jetzt habe ich dich da mehrmals eingeladen oder ich habe mehrmals gesagt, was mir wirklich wichtig ist und dafür hast du keine Zeit. Da müssen wir jetzt reden.
Bei uns gab es jetzt unlängst ein Beispiel, da ging es eben gerade darum, dass ich gesagt habe, wir sind einfach schon wirklich lange nicht mehr zu zweit, auch mal so ein Wochenende oder über Nacht, einfach nur wir zwei als Paar wohin gefahren und ich würde mir das so wünschen und würde das gerne machen. Und mein Mann hat nicht sofort kategorisch Nein gesagt, er will das nicht. Er hat aber relativ schnell gesagt, ja okay, und was stellst du vor, wo fahren wir hin, was machen wir? Und mich hat das dann lustigerweise sehr schnell getriggert, weil ich mir gedacht habe, also erstens mal hätte ich ganz gerne gehört, eben die Erwartungshaltung, dass er sagt, ja, finde ich eine super Idee, mach mal das, geht mir auch ab, vermisse ich auch schon, wäre total schön, wenn wir das machen, lass uns gemeinsam überlegen, was wir machen wollen. Ich habe mich aber sofort wieder getriggert gefühlt, habe mir gedacht, okay, Mental Load, ich organisiere gefühlt eh alles, jetzt muss ich das auch schon fix fertig am Tisch legen, ihm sagen, wohin fahren wir, was machen wir, was buchen wir etc., wann ist das genau, Kind organisieren etc. Und es war schon wieder zu und die Sache war irgendwie schon gefühlt erledigt.
Jetzt hast du dich so schön selbst beschrieben, also du hast gemerkt, da wird was in dir ausgelöst und dann gehst du in einen Sermon und, oder genau. In eine aber ich und die Mental Load und so weiter, ja. Und so fort. Also geht es dann eher in einen, hast du dann noch was gesagt oder war das nur in deinem Kopf?
Das habe ich ihm gesagt, das habe ich ihm auch so gesagt, das habe ich schon formulieren können, dass ich dann gesagt habe, du, ganz ehrlich, ich würde das jetzt gern mal, erstens hätte ich gern von dir gehört, dass du das auch möchtest, dass dir das vielleicht eben auch abgeht und dass du gemeinsam mit mir das besprichst. Ich habe jetzt noch nicht das fertige Paket hier geschnürt, sondern das wäre schön, wenn wir das gemeinsam machen und ich will das jetzt eigentlich nicht alleine organisieren müssen. Aber es war schon eher schon wieder so ein bisschen eine negative Grundstimmung da, muss ich zugeben.
Und darauf geht's, es geht eben darauf, das zu achten, aus welchem inneren Ort, wo sind wir dann noch? Sind wir dann noch bei uns? Verliere ich dann auch die Augenhöhe? Wäre ich dann von oben herab und schieße dann zurück? Ja. Aus meiner Verletztheit heraus oder aus meiner Enttäuschung heraus. Und das ist die hohe Kunst, ja auch sich selbst zu beobachten und einmal das zu hören, was da im Kopf, diese Gedanken und es bleibt eh alles an mir hängen und diese Mental Load. Und da könnte schon eine Spur in etwas gehen in deiner Biografie. Alles alleine machen, es bleibt alles bei dir.
Ja, genau, genau. Und das wird dann so schnell getriggert und hat da jetzt vielleicht auch gar keinen Platz, aber es kommt sofort hoch.
Das zu bemerken. Und gebe ich dem Ausgelösten jetzt die Regie oder gelingt es mir noch, dass ich sage, dass ich das bemerke und dass ich mich vielleicht noch mitteilen kann. Ich merke, da werde ich jetzt.
Das ist ja auch
so. Ich beginne jetzt gerade.
Ja, ich finde das ja super. Ich habe ja auch gewisse Arbeit schon geleistet, um mir gewisse Dinge, also Prozesse auch bewusst zu machen. Ich erlebe das auch im Freundinnenkreis, dass ganz viele Frauen entweder auch eine Therapie machen oder Bücher lesen, in Coachings gehen, sich einfach sehr reflektiert mit sich auseinandersetzen, auch mit Glaubenssätzen, mit Werten, mit was will ich, was will ich nicht. Und oft erfahre ich zu Hause, aber auch in Gesprächen mit Freundinnen, dass Frauen das vermissen, dass die Männer das auch tun. Und dieses Bewusstwerden der eigenen Prozesse, der eigenen Trigger, der eigenen Knöpfe, die da gedrückt werden, selbst wenn man es vielleicht noch nicht perfekt jetzt, was ist schon perfekt, handeln kann, aber es wird dir zumindest bewusst, bei manchen Männern, ich mag es jetzt gar nicht pauschal sagen, bei manchen Männern fehlt und das oft zu Konflikten führt in Partnerschaften.
Da sage ich jetzt, da habe ich viel dazu zu sagen. Meine Frage ist jetzt noch, wie ist denn das ausgegangen? Hat dein Mann dich gehört und habt ihr das dann gemeinsam gestaltet oder hat er sich dann...
Nein, wir haben das leider Gottes gar nicht gut gelöst und es ist bis jetzt vom Tisch. Das ist jetzt, also ich wäre jetzt hier sehr persönlich, aber das passt ja, auch etwas, woher auch dieses Mental Load-Ding kommt, dass man sagt, ich als Frau bin auch oft die das dann anspricht, die es wieder anspricht. Dann wird eine Diskussion vielleicht gestoppt oder es kommt zu einem Streit, wir gehen auseinander, wir finden uns zwar wieder, aber ohne das Thema nochmal aufgegriffen zu haben und nochmal zu besprechen. Was ich sehr, sehr schade finde, weil ich mich zum Beispiel persönlich, und ich erkenne das auch aus dem Freundinnenkreis, viele Frauen, die ich kenne, scheuen sich gar nicht, Dinge anzusprechen, in Partnerschaften, in Beziehungen, auch unangenehme Diskussionen zu führen. Bei Männern vermissen wir es oft, würde ich jetzt mal sagen, da wieder drauf zurückzukommen, es wieder zu besprechen, wieder anzusprechen, nochmal aufzunehmen, den Faden.
Und jetzt ist dann die Frage, was passiert jetzt in dir oder in uns Frauen, wenn jetzt die Männer den Faden nicht mehr aufnehmen? Mache ich es dann trotzdem? Denke ich mir, ich mache es jetzt sicher nicht oder extra nicht? Also zu wem werde ich jetzt? Oder nehme ich nochmal einen Anlauf und gehe hin und sage, es ist mir wirklich wichtig, dass wir das gemeinsam machen.
Ja.
Und bleib nochmal in meiner Haltung einladend. Und also du machst ja hier sehr viele Themen auf, da könnte ich über jedes einzelne Thema schon einen ganzen Podcast machen, weil auch was die Mental Load betrifft, ich sage ja, das ist kein Organisationsproblem, das ist ein Differenzierungsproblem. Und jetzt erkläre ich das, die Idee von Differenzierung. Differenzierung heißt, kann ich in mir Spannung halten, kann ich meine Autonomie bewahren in einer nahen Beziehung? Und bei der Mental Load erlebe ich sehr oft Frauen, die einerseits in diesem Dilemma sind, einerseits haben sie zu viel Last, aber wenn sie die Verantwortung abgeben, dann ist es für sie ganz schwer, diese Spannung zu halten, dass der Partner das übernimmt und so macht, wie er es macht und dann macht, wann er es macht. Und deswegen ist es diese Spannung zu halten, und das ist Differenzierung, dass ich sage, ich kann das halten, dass ein anderer Mensch die Wäsche, so, ich kann, da merkst du jetzt, wer ich persönlich, weil das kann ich gar nicht halten und deswegen mache ich die Wäsche.
Ja, ich, weil das willst du so, wie du willst und das muss so
nicht
sein.
Nicht, ja. Weil mein Mann oder meine Söhne, die wir haben, wo wir gemeinsam waschen, das nicht können, da habe ich, da weiß nicht, da spiele ich Wäscheschach, ja, das ist mein Ding und das so und die Rot und das Weiß und das so schleudern, das ist das, und ich könnte ihnen das erklären, das ist überhaupt kein Ding. Und das ist für mich die Entscheidung, das ist bei mir, das habe ich im Kopf, das ist der Preis, den ich bezahle. Also ich könnte es abgeben, dann hätte ich das aus dem Kopf, aber ich müsste ihnen das genau erklären, ich müsste ihnen meine gesamte Garderobe erklären, oder ich müsste es beschriften, ich weiß es nicht, und das ist mir zu blöd. Also ich treffe eine Wahl.
Aber das heißt, dieses Wäschethema, um das aufzugreifen, das wirfst du ihnen aber jetzt auch nicht ununterbrochen vor,
nein,
sondern da hast du dich dafür entschieden, das ist meins, das will,
genau,
ich so.
Ich entscheide mich. Und ich habe hier, genau wo du sitzt, auch Frauen sitzen, wenn wir das so besprechen, die Mental Load, wenn wir das durchgehen. Und da hat letztens eine gesagt, lieber habe ich die Kontrolle, als dass ich es weniger im Kopf habe. Und dann ist das ein anderes in Besitz nehmen. Und das macht dann stärker und größer. Und nicht, ich bin irgendwie das Opfer der Umstände oder weil mein Mann das nicht macht, sondern was nehme ich denn zu mir? Welchen Preis bezahle ich? Wie möchte ich's? Und das schaue ich mir sehr genau im Detail an. Und meine Frage ist jetzt, wenn wir darauf zurückkommen, dass jetzt in dem Fall dein Mann jetzt nicht auf dich zukommt, immer noch die Frage, okay, wenn er nicht auf dich zukommt, hast du immer noch die Wahl, dich zu fragen, was für eine Frau möchte ich denn in dieser Beziehung sein? Wie gehe ich jetzt damit um, dass er das nicht tut? Was bedeutet das für mich? Spreche ich es jetzt nochmal an, vielleicht nochmal zu einer anderen Gelegenheit, weil er hat ja nicht Nein gesagt. Er hat ja gesagt,
ja.
Also er war jetzt nicht so gleich ganz dabei, aber er hat auch nicht Nein gesagt. Und vielleicht ist es tatsächlich hast du hier das höhere Verlangen für Zweisamkeit? Und das heißt, das ist kein Wettkampf oder keine Qualitätsaussage über deinen Mann, sondern wir haben einfach in Bezug auf zum Beispiel Zeit zu zweit unterschiedliches Verlangen.
Ja, das ist bei uns sicherlich auch so. Also wir sind sehr viel alle zusammen, auch so jetzt so als Familie, aber eben dieses diese Paarbeziehung nochmal intensiver teilweise leben. Und da stelle ich mir persönlich das eben halt auch so vor, dass ich da sage, das ist auch teilweise ohne Kinder und nur wir zwei. Da haben wir sicherlich unterschiedliche Zugänge vielleicht. Ja.
Jetzt mache ich eine Hausnummer. Du möchtest gerne einmal in der Woche mit deinem Mann Zeit zu zweit verbringen, essen gehen, spazieren gehen, was auch immer. Dein Mann möchte es nicht einmal in der Woche, sondern zweimal im Monat. Das macht dich jetzt automatisch zum Higher Desire, zu der Frau mit dem höheren Verlangen. Du kannst es auch auf Sexualität umlegen, du kannst es auch auf Elternbesuche umlegen. Und du bist damit in der Position, also wenn wärst du mit einem anderen Mann zusammen, der möchte jeden Tag mit dir Zeit verbringen,
dann würde ich wahnsinnig werden.
Dann wärst du in der Lower Desire. Also wärst du, du würdest immer noch einmal in der Woche Zeit verbringen wollen, aber du bist immer noch du, aber in einer anderen Position. Mhm. Und wie geht jetzt ein Paar mit dem Unterschied um? Der das höhere Verlangen hat, wird ziemlich sicher die meiste Zeit initiieren. Nona nicht, weil ich habe ja das Verlangen. Also sich auch mit dieser Position anzufreunden, dass das so ist. Mhm. Und natürlich kannst du deinen Mann bitten und sagen, ich würde mich wirklich freuen, wenn du das machst, aber er ist da anders. Er kommt aus einer anderen Position. Und das nicht zu bewerten, sondern einen Umgang damit zu finden. Und ja, seine Zustimmung oder sein Zutun, hat er das Gefühl, dass er die Kontrolle drüber hat und du hast das Gefühl, du bist total abhängig davon. Und auch damit müssen wir umgehen. Und darum habe ich vorhin gesagt, wenn er jetzt gar nicht drauf eingehen würde auf deinen Wunsch, dann müsstet ihr wirklich nochmal reden. Aber in seiner Position, also da ist er nicht. Er ist nicht dort, wo du bist, sondern er ist ihn zweimal im Monat. Und dann ist er ja willig. Mhm. Nicht so, wie du es gern hättest und ein bisschen grummelig. Und wenn du ein bisschen wartest, könnte ich mir gut vorstellen, dass er das mit dir gestaltet.
Mhm. Du sagst ja selber, eine unterschätzte Beziehungszutat ist dieses, ich nehme nicht alles persönlich. Mhm. Ja, ich glaube, das schwingt ja in allem, was wir da eben besprechen, jetzt gerade so mit, dass man es eben so schnell persönlich nimmt und aus diesem persönlich Nehmen dann schnell gekränkt oder beleidigt ist.
Ja, jetzt bleiben wir bei dem Beispiel. Ich habe ja vorher gesagt, so wie du es gesagt hast, war das so ein Stückchen auf Abstand. Jetzt wird bei dir die ganze Geschichte kommt hoch, also dieses Bewusstsein, was passiert denn da in mir? Ja, wo gehe ich da hin? In welche Verzweiflung gehe ich hinein? Wie alt bin ich denn da in dieser Überforderung? Und gelingt es mir, das zu bemerken und trotzdem dann wieder auf ihn zuzugehen und zu sagen, okay, hast du jetzt Zeit, das zu gestalten? Also das wirklich, das Ausgelöste zu uns zu nehmen. Und jetzt komme ich noch auf das, was du vorhin gesagt hast, dass viele Frauen so ein bisschen verzweifelt fällt mir ein, sind, dass sie so viele psychologische Arbeit machen oder sich so weiterbilden, was sie selbst betrifft, reflektieren, Therapie, Coaching und so weiter und so fort, auch was Kindererziehung betrifft und dass sie das Gefühl haben, dass sie ihre Männer mitschleppen müssen in die Paartherapie. Also das ist ja das, was ich auch oft, die Anfragen bekomme, würde ich mal sagen, 95% von Frauen. Und ich habe gestern gerade was gepostet und das möchte ich auch gerne in die Welt hinaustragen. Liebe Frauen, bitte macht's eure Arbeit. Schaut euch das Ausgelöste an. Geht's ins Coaching, lernt's dazu. Und ich habe gestern gepostet, ich bin mir lange in meinem Leben so vorgekommen, ich habe meine Arbeit gemacht, bin da durch einen reißenden Fluss durchgegangen und war am anderen Ufer und mir gedacht, ja Wahnsinn, das war wirklich lohnend. Und dann habe ich mich umgedreht und da stand dann mein Mann und dann haben wir gedacht, okay, aber jetzt ist er nicht da bei mir auf diesem anderen Ufer und dann bin ich wieder zurückgegangen und habe ihn dann versucht mitzunehmen. Also das ist ein Bild, das ich da so in mir trage. Vielleicht würde es ja anders sehen. Also ich spreche jetzt hier auch von meiner ersten Ehe. Es würde mich interessieren, vielleicht sieht das anders. Mein Erleben war das. Wahrscheinlich sieht das anders. Vielleicht sieht das genauso.
Ist er mitgegangen dann? Nachdem es dein Ex-Mann ist, wahrscheinlich nicht.
Von meinem Gefühl her nicht. Mhm. Und da gibt es von mir nicht in der Form, wie ich es mir wünsche. Und vielleicht jetzt kommt das Wort erwarte auch in mir hoch. Und ich merke, da bin ich mittlerweile sehr streng geworden, weil wenn wenn das Ausgelöste in meinem Partner etwas ist, also wenn das so ein Anteil ausgelöst wird, also ich spreche auch sehr gerne in einer Anteilsprache, also wenn ein Teil von meinem Partner hier, den ich ausgelöst habe durch was Banales, der mich dann auch angreift und verletzt und herabwürdigt, und mein Partner schaut sich das nicht an. Du hast mir schon so Fragen gestellt, so No-Gos. Ja. Das ist für mich ein No-Go.
Ja.
Das trage ich nicht mehr mit. Das kommt für mich einfach nicht mehr in Frage. Genauso wie es natürlich umgekehrt, wenn ich hier etwas mache, was mein Gegenüber verletzt, dann tue ich alles, dass dieser, was ist da in mir? Was kommt denn da hoch, dass ich so verteidigen muss? Was schütze ich denn da in mir? Und da gehe ich aber ganz schnell und hole mir Hilfe. Und da habe ich meine Leute, wo ich sage, um Gottes Willen.
Das willst du in deinem Partner nicht auslösen, eben nicht antun.
Das will ich doch meinem Partner nicht antun, das will ich meinen Kindern nicht antun. Und ich so möchte ich nicht sein. Und das kann ich mitunter dann, also einen Trigger, wenn etwas ausgelöst wird, das geht so schnell, das kannst du nicht kontrollieren. Da kannst du nur sagen, oh mein Gott.
Das ist ja auch oft was, etwas, was sich darstellt, dass eben Frauen diese Arbeit leisten, eben diese Entwicklungsarbeit, diese Selbstentwicklungsgeschichte, eben dieses dann plötzlich am anderen Ufer stehen und sich umdrehen und der Mann ist nicht mitgegangen und dann etwas ausgelöst wird, das so ein bisschen auf Unverständnis stößt bei Männern, die eben diesen Weg nicht mitgegangen sind und dann plötzlich eine Frau vor sich haben, die sich weiterentwickelt hat und auf eben, so wie du es schilderst, ich finde, das ist ja ein tolles Bild, am anderen Ufer steht. Jetzt ist es nur so, auch das kenne ich aus Gesprächen mit Freundinnen, dass man sich fragt, also manchmal merkt man ja, dass diese Weiterentwicklung in einem selbst auch etwas beim Gegenüber bewirkt. Ja, also man hat dann schon auch einen Effekt, dass man sieht, okay, ich bin da einen gewissen Weg gegangen und wenn du, glaube ich, in einer guten Beziehung bist, dann merkst du ja auch, dass dieser Partner vielleicht sogar auch positiv darauf reagiert oder vielleicht da irgendwie ein bisschen einsteigen kann und merkt, dass du eben verschiedene Mechanismen, die jetzt bewusster sind und das auch in diesen Diskussionen, in Streitpunkten, dass es ein bisschen reflektierter zugeht und auch dein Gegenüber das besser annehmen kann. Jetzt passiert das aber nicht immer. Und jetzt stellt sich manchmal die Frage, kriege ich den vom Ufer noch auf mein Ufer oder bleibt er jetzt dort? Ich will dort eigentlich nicht mehr zurück, weil ich will mich nicht mehr kleiner machen oder wieder in die Richtung zurückentwickeln, von der ich schon komme. Wie geht man in dieser Situation um?
Ich finde es so schön, wie du es formuliert hast, weil du hast gesagt, wie krieg ich den ans andere Ufer? Du kriegst ihn ans andere Ufer, indem du am anderen Ufer bleibst und einladend bleibst. Dass du signalisierst, ich möchte diesen Weg einzig und allein mit dir gehen. Und es ist nicht die Voraussetzung, dass ich diesen Weg gehe, dass du ihn auch gehst. Und Differenzierung heißt jetzt, ich stehe am anderen Ufer und ich kann die Spannung halten, die da entsteht und diese Distanz auch, die dann gefühlt entsteht. Und ich kann auch, und jetzt stelle ich noch die Eltern dazu, weil das ist Entelterung bedeutet ja auch, ich gehe meinen Weg. Ich zeige mich so, wie ich bin, den nahen Menschen gegenüber. Und nein, wir bekommen dafür nicht unbedingt Applaus. Und wenn wir diesen Schritt gehen und unsere Arbeit machen, dann kann es passieren, dass wir sogar einen Shitstorm bekommen und mit dir stimmt was nicht und du bist ja verrückt und sei doch wieder so wie vorher. Und wer hat dir denn das eingeredet? Aha, du gehst in Therapie, das kann nicht von dir kommen, das muss vom Therapeut. Also lass doch alles so, wie es ist, wir haben es ja hier so schön. Ist ja eh schön, diese Seite des Ufers. Läuft ja hier alles. Und das ist ja überhaupt keine Entwertung dessen, wie es ist. Aber ich nehme jetzt ein anderes Beispiel. Und weil wir jetzt auch vom Wechsel gesprochen haben oder von
der Lebensmittel und den Veränderungen in dieser Zeit. Ja.
Also, als ich meinen ersten Mann kennengelernt habe, war ich Teilzeitlehrerin. Ich habe damals verdient, ich glaube, es war noch Schilling. Wie ich aufgehört habe, glaube ich, war es bei ungefähr 900 Euro. Und mein damaliger Mann war im Management. Unser erster Urlaub hat 3 Gehälter gekostet. Und ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Der war für mich fantasiliadenreich. Und im Laufe unserer Ehe, wir waren über 20 Jahre zusammen, hat sich das gewandelt. Also im Laufe eines Lebens bleiben wir nicht immer die Lehrerin oder der Manager Und ich würde mal sagen, ich habe in dieser Zeit auch Karriere gemacht und ich habe dann am Ende des Tages, war ich die Providerin und mein damaliger Mann hat weniger verdient als ich. Wir haben beide Job gewechselt. Und jetzt muss man damit ja auch mal zurechtkommen. Das ist ja eine Identitätsveränderung bei uns beiden. Mhm. Und komme ich damit zurecht? Komme ich als Mann, der in einer Gesellschaft hier großgezogen wurde, wo der Mann der Brotbringer sein muss und wo er auch diese Identität und seinen Wert daraus schöpft, damit zurechtzukommen, dass die Frau jetzt mehr verdient und kann er in diese, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, Abhängigkeit gehen und dann mehr Haushalt übernehmen. Schafft es mein Ego? Ja? Ja. Also das sind einfach auch Themen, mit denen sich dann jetzt in diesem Fall Männer auseinandersetzen müssen.
Wenn du die Lebensmittel ansprichst, das ist ja, glaube ich, auch eben ein wichtiger Punkt. Da wandelt sich es ja auch teilweise, weil bei vielen Frauen erlebe ich das, die dann einfach, es werden die Kinder größer, sie ziehen aus. Man kommt vielleicht selbst ein bisschen mehr wieder in seine Stärke, weil man sich mehr um sich selbst kümmern kann und vielleicht ein bisschen besser weiß, was man will und was man eben nicht mehr will. Und auch da eben in diesem Beziehungsspannungsfeld das auszuhalten, auch für Männer vielleicht das jetzt auszuhalten, dass die Frau sagt, du, jetzt stelle ich mich wieder an erste Stelle, jetzt kümmere ich mich um mich. Wenn du da und da nicht mitmachst, dann mache ich es vielleicht sogar alleine oder ich mache es mit Freundinnen. Mhm. Und der Mann dann für sich vielleicht so gefühlt ein bisschen in diese schwächere Position kommt, ähnlich wie mit einem Verdienstungleichgewicht, stellen sich oft Probleme dar. Wie merkst du das in deiner Arbeit und in deiner Praxis, wenn das dann vielleicht in einer gewissen Altersgruppe sich so äußert?
Das Wichtigste ist, es ist eine gefühlt schwächere Position. Mhm. Ja? Also das ist ein Gefühl und ist das auch wahr? Und wenn jetzt der Mann sagen würde, ich fühle mich dir jetzt unterlegen, dann könnte ich sagen, es ist interessant. Woher kommt das? Wie ist das? Also dann könnte man ja hier ins Erforschen gehen. Das macht ja eine riesige Tür auf über Selbstwert. Ich muss hier mehr verdienen, damit ich das Gefühl habe, ich bin oben drüber. Aber oben drüber ist auch nicht die Augenhöhe. Und gerade was den Wechsel betrifft, ist es, also es heißt ja Wechsel und nicht bleib gleich.
Ja.
Und ich habe für mich beschlossen, also ich zum Beispiel, wir haben jetzt vor 3 Jahren geheiratet, meinen zweiten Mann, und ich habe dann nach der Hochzeit mir gedacht, und jetzt lasse ich mir die Haare nicht mehr färben. Ich wollte einfach bei der Hochzeit nicht diesen Nachwuchs haben. Und da hätte mein Mann ja auch sagen können, ist okay, kennengelernt habe ich dich mit kurzen, dunklen Haaren, jetzt kriege ich da die grauhaarige Frau und ich möchte das so und ich mut mich zu. Und das ist meine Einladung, dass ich sage, ich gehe meinen Weg und ich mache das um Gottes Willen ja nicht gegen jemanden, weder gegen meine Eltern oder gegen meine Kinder oder gegen meinen Mann, sondern ich möchte das leben, was aus mir heraus möchte. Und ich bin sicher in den vielen Jahren und sicherlich auch aufgrund meiner Trennung mutiger geworden, weil ich hatte meinen Selbstwert, da würde ich mal sagen, recht verloren gehabt. Bis zu dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich trenne mich jetzt und ich, egal was passiert, auch wenn ich glaube, ich bin ohne ihn nichts und ich kann nichts, ich probiere es aus. Ich nehme das Risiko. Aber so lebe ich nicht mehr. Unter diesen Umständen nicht mehr.
War es dann ein Befreiungsschlag und hast du das dann, oder war es eine Durststrecke eine Zeit lang?
Es war ein großes Staunen. Es war ein großes Staunen, weil ich habe erkannt, wie sehr ich mich selber klein gesehen habe, wie sehr ich geglaubt habe, abhängig zu sein und wie sehr ich mich getäuscht habe. Und dass ich, also es ist sowohl meine Arbeit weitergegangen, ich bin nicht in den finanziellen Bankrott gegangen, ich bin nicht zusammengebrochen. Das hat mich erstaunt und ich habe mich auch nicht getrennt, weil ich jemanden kennengelernt habe. Ich habe keine Angst mehr gehabt. Ich habe nur gewusst, so nicht.
So willst du es nicht mehr.
Und so will ich das nicht mehr. Und das macht jetzt eine lange Geschichte sehr kurz. Also das ist ja, niemand, der hier bei mir sitzt, wacht in der Früh auf und denkt sich aus dem Nichts, ich trenne mich. Das ist ein langer und oft ein langer Leidensweg und ein Hadern und den Gedanken gar nicht mal zulassen. Das wäre in meinem Leben ist das ja gar nicht vorgekommen. Also das in meinem Lebensbild war ja nicht, ich heirate, um mich zu trennen und kriege dann noch Kinder. Und manchmal ist es ein notwendiger Schritt, dass es dann beiden nachher besser geht.
Was würdest du denn sagen, ich möchte dann gerne nochmal auf die Entälterung zurückkommen, um das ganz kurz zu besprechen, weil wir das vorher hatten. Aber jetzt sind wir gerade beim Thema Trennung und ich denke mir, auch da höre ich oft in Gesprächen mit Bekannten und auch Freundinnen, die dann so vielleicht so an der Kippe stehen und sich denken, okay, wie lang kämpfe ich noch, wie oft diskutiere ich noch? Was meinst du, wann lohnt sich's zu kämpfen, weiter zu diskutieren und wann ist es ganz klar, dass man sagt, du, da ziehe jetzt einen Schlussstrich, das tut dir nicht mehr gut. Und ich weiß, das ist wahnsinnig individuell und wahrscheinlich kann man es gar nicht pauschal sagen, aber vielleicht hast du einfach hast du sicherlich in deiner Praxis so viel erlebt und gesehen, dass du vielleicht ein paar Punkte anführen kannst.
Lass uns nochmal zu diesem Bild zurückgehen bei dem Fluss.
Ja.
Also wenn ich da jetzt am anderen Ufer stehe und ich gehe voran, ich habe jetzt nochmal Karriere gemacht, ich stehe auf eigenen Beinen und mein Partner kommt eben metaphorisch nicht mit. Dann habe ich vorhin schon gesagt, ich ermutige dann weitergehen. Das hört ja dann nicht auf, das kommt ja dann das Nächste und das Leben geht ja am anderen Ufer weiter. Und dann kommt der nächste Fluss und irgendwann gibt es einfach wirklich so eine große Distanz. Da hat dann einfach jeder einen anderen Lebensentwurf. Und das würde auch auf meine Beziehung so passen. Wir sind jetzt andere Lebensentwürfe gegangen.
Mhm. Das finde ich gut so. Hatte ich, muss ich wieder persönlich werden, auch in einer Diskussion mit meinem Mann einmal, wo ich gesagt habe, ich will nicht kämpfen, ich will nicht, dass wir uns das Leben schwer machen. Ich finde das einfach auch nur recht und billig und fair, dass man sagt, okay, der eine will so, der andere will so, sag du deine Vorstellungen, sag meine, aber wir müssen uns ja auch nicht permanent verbiegen oder eben über den Fluss schleifen, hin und her. Ja. Und lass uns das einfach ganz, ganz deutlich besprechen und uns entweder eben einigen auf gewisse Dinge, wo wir gut miteinander weiter können, oder eben auch ganz klar sagen, du, das geht sich eben nicht mehr aus.
Es geht sich vielleicht nicht aus, das ist nämlich auch ein Beispiel, also ich bin ja vor eineinhalb Jahren ungefähr, nicht ganz eineinhalb Jahren Großmutter geworden und mein Mann ist nicht der leibliche Großvater, aber ein hingebungsvoller Opa. Schön. Und für mich hat mein Enkelkind eine ganz hohe Priorität. Das ist die Liebe meines Lebens. Ich habe mir nicht gedacht, dass ich so empfinden kann, was mich auch überrascht hat. Ich habe ja drei Kinder und ich bin so glücklich und dankbar, dass mein Mann hier auch so empfindet und auch so gern Zeit mit mir und mit diesem Kind. Also
ja, schön. Wäre tragisch für dich, wenn das anders wäre. Wäre ein permanenter Kampf.
Genau. Und jetzt sind wir bei dem, also wenn jetzt er sagen würde, so, da muss ich jetzt schon wirklich kreativ werden, weil das würde er nicht sagen, aber das haben wir war nicht so ausgemacht und die Kinder sind jetzt schon so groß, also alle sind jetzt aus dem Haus und das nimmt uns unseren Samstag weg.
Ich bin sicher, dass das in vielen Beziehungen so Thema ist.
Dann
ja.
müsste kann, ich sagen, und das ist ihm jetzt beim für mich einstehen, dann müsste ich ihm wirklich sagen, und es wird mir das Herz brechen und ich merke es, wenn ich nur gedanklich dann hingehe, aber ich müsste mich hinstellen und müsste sagen, das tut mir wirklich aus ganzem Herzen leid. Mhm. Ich wusste nicht, dass es mich so trifft, dass es mir so wichtig ist und das muss ich machen. Das ist das ist für mich nicht verhandelbar. Ich kann noch schauen, was ich anderes, vielleicht reduziere ich da die Arbeit, ich gebe was nicht leichtfertig her. Aber wenn meine Tochter sagt, Ma, kannst du da bitte aufpassen, dann werde ich in 9 von 10 Fällen Ja sagen und der Fall 10 ist, weil ich nicht mehr kann.
Mhm. Das heißt, das ist ein Beispiel dafür, wo man eben nicht gleich klingt, ja, und wo es dann eben zu solchen Diskussionen kommt, dass man sagen muss, okay, wie gehen wir jetzt damit um?
Genau.
Es gibt ja ganz andere Beispiele auch, aber das kann eben passieren.
Ja, die wichtigste Frage ist, wie gehen wir jetzt damit um? und sich hinzusetzen und zu sagen, hey, ich möchte das möglich machen. Und ich möchte auch, dass dir das möglich ist. Geht sich das aus? Kann ich irgendwo noch Abstriche machen? Nein. Also ist bei mir, da kommt ganz schnell ein Nein. Also in Bezug auf Zeit mit meinem Enkel. Ich kann, jetzt könnte ich dann noch schauen, okay, stelle ich meine Arbeit um. Also wenn uns jetzt der Samstag wegfällt, weil mein Enkel da ist, stelle ich woanders was um, dass wir diese Zeit haben. Aber da müssen wir reden, müssen wir gestalten.
Und wie sehr verbiegst du dich dann und wie sehr bleibst du noch bei dir? Ich glaube, das ist ja auch so der springende Punkt, dass man sich in Beziehungen dann eine Zeit lang vielleicht verbiegen kann, aber irgendwann einmal biegt man durch. Ja,
aber ich möchte auch dann nicht stur werden, weißt du, und dann sagen und jetzt die Faust ballen und dann sagen, na sicher nicht. Ja? Also da fährt die Eisenbahn drüber. Ja? Mhm. Das entspricht mir auch nicht. Ich möchte in einer Beziehung leben, wo wir das, was sich der oder die andere wünscht, wirklich ernst nehmen.
Das heißt, eigentlich geht es darum, man muss einfach wirklich seine Bedürfnisse äußern und diese Wünsche aber halt eben auch so rüberbringen, dass der andere das auch als, so wie es bei deinen Enkeln jetzt ist, einfach auch als Herzenswunsch und als wirkliche Priorität empfinden kann. Aber natürlich verlangt es ihm jetzt schon auch ab, dass er dafür Verständnis aufbringt. Und das wird er ja wahrscheinlich auch machen, weil er dich liebt. In dem Fall macht es ihm sogar auch noch Spaß und er hat auch Freude dran. Aber es gibt ja vielleicht andere Streitpunkte oder andere Punkte, wo die Partner unterschiedliche Meinung haben, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
Da sind wir dann wieder beim höheren Verlangen und niedrigeren Verlangen. Es geht immer darum, wie gehen wir denn damit um, mit diesem Unterschied. Also da haben wir jetzt kein Thema damit. Aber wie gesagt, die Reizthemen oder wo sich das Unterschiedliche zeigt, weil das so emotional wird, ist das Thema Sexualität, Geld, Eltern, Schwiegereltern. Unsere Eltern werden jetzt älter, die haben fordern zum Teil jetzt auch schon Ressource, Zeit von uns. Also das ist dann auch nochmal ein Thema. Wie gehen wir damit um? Mhm. Und uns hinzusetzen und zu sagen, wie tun wir?
Was sind so jetzt ganz pauschal und knapp gesagt drei Tipps, wo du sagst, und wie geht man damit um, dass ich eben in dem einen Thema mehr will und eher weniger oder umgekehrt?
Weißt du, wenn man sich mal da klar drüber ist, dann werden beide bestrebt sein, dem anderen größtmöglich entgegenzukommen, ohne sich selbst zu verraten. Wenn ich jetzt beharre auf meine zweimal die Woche und hier stur bin und sage, wenn das nicht ist, dann, oder der andere beharrt drauf, ich gehe sicher nicht mehr als zweimal im Monat mit dir weg. Das ist bestimmt nicht. Also wenn es jetzt ein Machtspiel wird.
Dann habe ich aber vielleicht schon die Karten am Tisch. Dann ist es vielleicht schon so, wenn wir darauf zurückkommen, dass das ein Indikator dafür ist, dass diese Beziehung vielleicht nicht mehr auf so festen Beinen steht.
Sich hinzusetzen und zu reden, also wieso würde denn dein Mann, das müssen wir das wirklich jetzt fair fantasieren, das nicht mehr wichtig nehmen, was dir wichtig ist?
Ja.
Das wäre absurd. Also da würde ich euch dann hier auf der Couch vielleicht sehen. Aber ja, diese Dynamiken können entstehen, dass ich dann etwas zurückhalte, um den anderen zu bestrafen. Gibt's auch. Aber das sind dann andere Dynamiken. Das habe ich jetzt in diesem Fall bei euch jetzt noch nicht gesehen, weil der Mann war nur, hast du eher
ja, ich glaube, da muss ich, glaube ich, nicht mehr hineinfantasieren, als es ist. Aber wann kommen denn Paare zu dir? Ist das so, dass du sagst, sind das sehr Reflektierte, die einfach an ihrer Beziehung arbeiten wollen? Ich meine, du machst ja auch Trennungsbegleitung, was ich ja auch sehr, sehr spannend finde, weil man sich das oft gar nicht vorstellen kann, dass Menschen sich dann wirklich noch die Zeit nehmen und sich wirklich gut darum kümmern, diese Trennung auch gut über die Bühne zu bringen. Welche Konstellationen kommen an Frauen und Männern kommen zu dir und wie kannst du sie beraten?
Ja, meistens kommen die Paare, wenn sie sich so in einer Pattsituation befinden, in einer Sackgasse. Also es geht eigentlich nichts mehr vor und nichts mehr zurück. Es ist immer das gleiche Muster und sie können das Muster aber weil sie so drinnen sitzen, nicht erkennen.
Das heißt, sie brauchen diese Schiedsrichterin oder eben auch diese Außenperspektive.
Schiedsrichterin möchte ich gar nicht sagen, weil das
ist schlecht wieder,
das klingt so parteiisch oder so.
Ich hätte das so gerne, dass mal jemand sagt, Frau Flaundorf, war super, Sie machen das, Sie haben recht. Wäre so einfach, gell?
Na warte, weißt du, wenn du sowas sagst, dann habe ich jetzt schon ganz viel über dich gelernt. Mhm. Und nimm diese Sehnsucht, dass das in dir gibt, dass jemand hier kommt und das, was du tust und leistest, anerkennt. Da gibt es einen Wunsch und eine Sehnsucht in dir.
Ja, siehst du, wie entlarvend du bist in einer Sekunde.
Und da würde ich dann mit dir hingehen.
Ja, toll, ja.
Da gibt es oft, und jetzt mache ich es vielleicht so ein bisschen kurz, da gibt es dann oft eine Geschichte oder vielleicht ein inneres Kind, das das nicht gehört hat und sich so angestrengt hat und die Worte sind nicht gekommen. Und sehr oft geben wir das innere Kind dann in unsere Beziehung hinein und hoffen so sehr drauf, dass unser Partner das macht. Don't.
Ja, da habe ich einmal einen Podcast darüber gehört, eben genau um dieses Thema, dass ganz oft in diesen Kleinigkeiten, Mann kommt nach Hause, sagt, warum ist das nicht so und so, Frau sagt zum Mann etc., eben das innere Kind so schnell getriggert ist. Mhm. Und wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht, ja, aber da muss man wahrscheinlich auch wieder mehr wissen über seine Mechanismen. Und
das ist meine Aufgabe.
Dass du die herauskitzelst.
Was ist da, was passiert da?
Ja, ja.
Und auch diese Arbeit, das zu merken, da gibt es in mir einen jungen, verletzten Anteil, der wirklich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat und dann auch, und jetzt nehme ich noch ein Wort in den Mund, über das wir noch nicht gesprochen haben, auch Traumaarbeit zu machen, Bindungstrauma, was haben wir in unseren, auch wenn wir jetzt nicht diese Horror-Elternschaft-Geschichten gehabt haben, wo man dann sagt, na, das war bei mir nicht, also da fange ich jetzt gar nicht an. Also wir sind geschlagen worden, meine Eltern waren jetzt keine Alkoholiker oder sonst irgendwas. Aber vielleicht hatten wir Eltern, die sehr beschäftigt waren, die selber was aufbauen mussten, die sehr jung waren, die Schulden hatten, unter Stress standen, wohl Unterstützung hatten von den Großeltern, aber viel Druck von außen kam, viel Gegenwind, die dann nicht viel Zeit hatten für die Bedürfnisse eines kleinen Mädchens. Mhm. Und auch in einer Zeit, wo Kinder jetzt, wo das höchste Gut war, die beschäftigen sich alleine. Dann hat man eigentlich alles richtig gemacht. Mhm. Aber dabei hat man oft übersehen, wie einsam diese Kinder sind und diese Mädchen oder Buben auch, wie sehr die kooperieren, wie still die werden, damit sie nicht noch mehr Last sind. Und das ist auch ein Trauma, wenn man dann zum Beispiel Kummer und Sorgen hat und niemanden hat, mit dem man es teilen kann.
Das heißt, das sind alles auch so Mechanismen und Dinge, die du aufzeigen kannst in deiner Arbeit. Und wenn dann eben Paare hier sitzen, nehme ich an, sich das mal bewusst zu machen und auch zu merken, was wirkt dann in diesen Diskussionen und in diesen sich immer wieder im Kreis drehenden Streitgesprächen vielleicht mit meinem Partner mit.
Und vielleicht ist das dann so dieser alte Schmerz, der dann berührt wird. Mein Partner möchte jetzt nicht mit mir Zeit verbringen und sagt jetzt nicht gleich ja. Und dann schwingt das so ein bisschen an. Und dann ist das so, dann kommt so, meldet sich so der alte Schmerz. Und anstatt, dass wir diesen Schmerz fühlen, munitionieren wir auf und sagen, ja, also gehen wir dann in den Gegenangriff. Und das auseinanderzudröseln und dass wir als erwachsene Frauen und Männer in der Lage sind, uns mit dem Schmerz auseinanderzusetzen, mit diesen Gefühlen und dass wir die in uns halten können und durcharbeiten können und das auch loslassen können, das gehört alles dazu. Das gehört alles zur Einzelarbeit, zur Paararbeit dazu, dass wir nicht mehr unsere inneren Anteile Regie führen lassen, die kleinen verletzten Kinder oder die adaptiven Kinder, die dann einfach ein Muster erlernt haben, still sein, ne? Brav sein, leisten.
Na gut, das ist ja, da könnte man das nächste Fass aufmachen, das ist einfach auch so ein Riesenfrauenthema.
Genau.
Unlängst in einem Podcast mit Vera Steinhäuser auch besprochen, die gute, unter Anführungszeichen, gute Tochter und Frauen, aber, die eben alles machen, stillhalten, nicht zu laut sind, nicht zu viel fordern.
Und was das alles kostet. Und das ist der vertraute Weg, der kostet was und der andere Weg kostet auch was. Und das ist meine Arbeit, dieses innere Dilemma sichtbar zu machen, wenn hier ein Paar kommt und so sagen, ja, dich kostet das was. Es kostet dich das alte Muster was und das neue kostet dich auch was. Wähle und zahl den Preis. Also insofern bin ich nicht Schiedsrichterin, sondern ich bin diejenige, die ihnen das aufzeigt und die sie auch oft, nehme ich damit die Kinder ins Spiel und sage, okay, was kostet es die Kinder, wenn du...
Ja, das ist der nächste Punkt. Wenn wir noch über die Trennungsbegleitung sprechen, weil ich das so ein spannendes Thema finde, da denke ich mir ja, das müssen ja sehr, sehr reflektierte Menschen schon sein, die sich zu einer Trennungsbegleitung entscheiden. Getrennt haben sie sich dennoch. Was sind das für Paare, wenn du das schildern kannst, die da kommen, und sind das viele?
Das sind nicht so viele, und die Paare, die kommen, ich denke jetzt da gerade an ein paar, denen ist klar, dass sie sich wohl voneinander getrennt haben, aber nicht von der Dynamik. Mhm. Das ist nämlich ein Irrtum. Also wenn es nämlich dann um die heißen Themen in deiner Trennung wie Geld geht, dann bin ich wieder spannend. In der genau gleichen Dynamik und werde wieder überflutet, komme wieder meine Existenz und da oder meine Angst, ja, und handelt dann aus der Angst heraus. Und also das sind die Paare, die sagen, das möchten wir nicht. Und die sind sich bewusst, dass man sich eben wohl vom Partner trennen kann, aber nicht von der Dynamik. Und nur kurze Geschichte, ich habe meinen Kindern und meinen Ex-Mann getroffen, ich weiß, glaube ich, vor einem Jahr, die waren essen und ich bin kurz dazugekommen, um was Organisatorisches zu besprechen. Und der sagt, ja, setz dich hin und bestell dir was, und ich habe mir was zum Trinken bestellt, wir haben besprochen und ich bin dann einfach gegangen. Und dann bin ich vor dem Lokal und habe mir gedacht, ich bin jetzt einfach gegangen und bin nicht mal auf die Idee gekommen, ihn zu fragen, dass ich bezahle.
Ja.
Also weil das so automatisch bei uns war, dass er bezahlt hat. Mhm. Und ich habe ihn dann angerufen und gesagt, du, ich habe jetzt gar nicht Zeit. Und dann hat er nicht gelacht. Aber es war, weißt du, es ist so, du bist so schnell wieder drinnen.
Ja, ja. Gerade bei Eltern natürlich, also wenn da Ehen auseinandergehen oder Partnerschaften mit Kindern auseinandergehen, ist ja nicht so, dass du sagst, danke, auf Wiedersehen und ich sehe dich nie wieder, sondern man hat ja dann auch nach wie vor Kontakt, und da macht es ja total Sinn, dass man sagt, okay, man setzt sich nochmal mit diesen Mustern auseinander, weil der Kontakt ja bestehen bleibt. Aber es ist halt nicht leicht, weil ja oft so viel verbrannte Erde zurückbleibt. Absolut. Bei vielen Trennungen, dass das gar nicht so einfach ist, diesen Weg zu gehen, außer es wird dir vielleicht eine Mediation aufgebrummt.
Aber da gibt es einfach so viele Verletzungen, wenn dann vielleicht auch noch eine dritte Person im Spiel war oder ist. Also das, und dann wird aus den Verletzungen herausgehandelt. Also das ist wirklich eine sehr komplexe Geschichte.
Ist das eine gesonderte Beratung, die du anbietest, wenn wir jetzt sprechen über Affären? Das wäre dann quasi ein Paar, da hat in der Beziehung eine Affäre, ein Partner eine Affäre geführt, sie entscheiden sich aber weiter, gemeinsam den Weg zu gehen oder vielleicht auch nicht mehr. Wie stellt sich das dar? Was sind das für Konstellationen?
Also wenn eine Affäre auffliegt, dann ist das, schaue ich mir das an, ist das jetzt etwas, das ist die dann auch vorbei, oder ist das jetzt eigentlich die nächste Beziehung? Und wenn die vorbei ist und wir dann herausarbeiten können, also auch nicht im Sinne einer Schuldfrage, sondern einer Verantwortungsübernahme. Warum habe ich mich dafür entschieden, diese Affäre einzugehen? Also, und da muss dann derjenige oder diejenige schon auch sehr offen sein und aufmachen für denjenigen, der betrogen wurde, und wie ein offenes Buch sein und Reue zeigen, um das durchzuarbeiten, dass sich dieses Vertrauen wieder etablieren kann. Und das ist was, das dauert. Und hier wirklich sich anzuschauen, was habe ich da gemacht, warum habe ich es gemacht, welchen Effekt hat das gehabt. Und aber auch auf der anderen Seite der Partner oder die Partnerin, die betrogen wurde, manchmal, also sehr oft eigentlich, komme ich dann drauf in der Arbeit, da gab es eine Ahnung, da war was. Und dann wieder zurückzunehmen, diese eigene Wahrnehmung, dass meine Wahrnehmung stimmt. Das ist oft ein ganz heilsamer Moment. Ich habe es gewusst. Und ich habe mir jetzt dann nicht so getraut, aber ich kann mir trauen. Mhm. Und das ist mal der erste Schritt wieder ins Vertrauen. Aber es ist eine riesige Verletzung, die wirklich Zeit braucht. Und ein Hinschauen, und das nicht irgendwas geht, da gehen wir jetzt dreimal zum Coaching und dann ist es vorbei.
Du schreibst auf deiner Seite Affäre und Außenbeziehung. Was ist der Unterschied?
Keiner. Wenn du dich jetzt so schnell fragst, ist keiner.
Ich habe gedacht, ich habe da irgendwas einen Begriff, kenne ich nicht. Du hast auch auf deiner Seite eben ganz groß den Begriff Entälterung und du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Mhm. Erklär nochmal, was heißt das und wie kann uns das auch in Beziehungen die Eltern, die Entelterung beeinflussen, weil wir vorher eben das Bild vom Fluss hatten, der Mann steht am einen Ufer, die Frau am anderen Ufer und du gemeint hast, wir nehmen auch die Eltern dazu. Und das Thema Entelterung, was bedeutet das in dem Fall?
Es ist letztendlich das gleiche Bild, dass du dich aus der alten Dynamik rausentwickelst, aus der alten Rolle in deinem System. Jetzt nehme ich ein Beispiel, Vater, Mutter, Kind, das Kind, ich mache meine Tochter, die Tochter ist die Freundin der Mutter und die Mutter erzählt ihrer Tochter über die Probleme, die sie mit ihrem Mann, sprich dem Vater der Tochter, hat. Es geht dann vielleicht auch so weit, dass es dann sexuelle Themen sind, was die Tochter ist klein, also die ist jetzt 12.
Okay.
Ja? Nicht jetzt erwachsen, die ist 12. Und das ist ja, dadurch bringt sie die Tochter in eine ganz, ganz blöde Situation. Abgesehen davon, dass die Inhalte überfordernd sind, ist es ein Loyalitätskonflikt, das ist eine es entsteht so ein Dreieck, eine Triangulierung, es ist eine, die Tochter übernimmt eigentlich auch die Rolle eines Erwachsenen, also es ist, das bleibt aber, weil die Tochter wird jetzt groß, die ist jetzt selber Mutter und ist jetzt, keine Ahnung, hat ein kleines Kind und die Mutter ruft wieder an und sagt wieder, du, der Vati, jetzt hat er schon wieder. Und die Tochter hört sich das alles an, merkt aber, jetzt habe ich selber ein kleines Kind, das geht sie einfach nicht mehr aus. Abgesehen davon, dass ihr Partner auch schon sagt, schon merkt, wie viel sie das kostet, wenn sie da Zeit investiert und die Zeit hat sie jetzt einfach nicht mehr. Und das ist dann dieses Dilemma, dass ich dann sage, okay, wie kann ich denn da aussteigen? Weil diese Rolle war für mich schon auch schön. Also für diese, und sie sagt dann auch, ja, es war für
die
mich
Mutter-Tochter-Rolle, weil, oder Beziehung für einfach, weil man sehr eng ist und wir besprechen alles.
Sie hat sich total wichtig gefühlt und total wertvoll und sie hat auch der Mutter immer so tolle Tipps gegeben und hat dann das Gefühl gehabt, sie kann ihr da helfen. Und das ist der Preis, das muss sie aufgeben. Und das klingt jetzt so logisch, wenn wir drüber sprechen, aber auch das zu verstehen, dass das wirklich ein emotional großer Schritt ist, auch für die erwachsene Tochter. Und wenn die Mutter dann das nächste Mal anruft, dann zu sagen, und beginnt zu sprechen, dass sie dann sagt, Mama, erzähl mir das bitte nicht mehr, ich lasse das jetzt bei euch. Dann wird die Mutter nicht gleich sagen, na endlich, ja, sondern dann kommt, was ist mit dir passiert? Habe ich da was da? Ja, und sich darauf vorzubereiten und dem Stand zu halten, wenn ich da meinen Schritt übers Ufer gehe und aus dieser Rolle rausgehe. Ich gehe nicht von den Menschen weg und zeige ihnen den Stinkefinger, sondern ich entrolle.
Bin nicht mehr für alles verfügbar.
Genau, ich entrolle mich und ich mache, auf diesem Ufer spiele ich nicht mehr. Und ich gehe diesen Schritt. Und damit auch zu rechnen, dass eben dann Gegenwind kommt oder, dass es dann schier wird. Aber wenn du so bist, und ich lade dann auch immer ein, sich mit dem Worst Case anzufreunden. Was ist der Worst Case? Bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen, dass du enterbt wirst? Zum Beispiel, wenn du deinen Weg gehst, wenn hier massiver Druck auf dich ausgeübt wird, weil du hier aus etwas aussteigst, das dir nicht gut tut, oder in etwas einsteigst, das dir gut tut, denke jetzt an ein anderes Paar, wo sich die Tochter, dann als homosexuell geoutet hat. Und das für die Eltern ist die Welt zusammengebrochen. Mhm. Wie schwer das ist für erwachsene Söhne und Töchter, diese Last mit sich herumzutragen und sich ihren Eltern nicht zuzumuten, weil sie so eine Angst vor der Reaktion haben. Und meine Aufgabe ist es dann, die Menschen zu erinnern, dass sie nicht mehr die kleinen Kinder sind, die vor den großen Eltern stehen und von denen sie emotional und auch monetär abhängig sind, sondern dass sie stehen bleiben können und dass sie eine Position einnehmen können und dass sie diesem Gegenwind standhalten können.
Wer da genauer noch sich vertiefen möchte, Sandra Temelwal hat ein Buch dazu geschrieben, Entältert euch. Und es klingt ja immer so dramatisch, ja. Also dieser Begriff ist ja so, um Gottes Willen, jetzt muss ich den Kontakt mit meinen Eltern abbrechen.
Nein.
Aber so wie du schilderst, geht es ja einfach darum, eigentlich ins Erwachsenwerden zu kommen, genau. Und seinen eigenen Weg zu gehen.
Es geht immer um Augenhöhe. Und Augenhöhe ist etwas, vielleicht gehen die anderen nicht mit und bleiben einfach auf ihrer Position, dass sie jetzt ganz arm sind oder sie verschimpfen mich dann von oben herab. Ich möchte gerne die Augenhöhe behalten. Und deswegen ist die Frage, die ich immer stelle, du definierst für dich, was für eine Frau, was für ein Mensch möchtest du denn sein? Als erwachsene Tochter, als Partnerin, als Mutter, als Mensch.
Beim Thema Entelterung natürlich auch sind wir nicht nur immer in der Position der Tochter, des Sohnes, sondern eben auch in der Position teilweise der Mutter. Und auch da wandelt sich ja in der Lebensmitte oft sehr stark, dass wir eben diese Erfahrung machen, weil wir müssen uns von unseren Kindern lösen. Ja, also wir dürfen und wir müssen uns von ihnen, finde ich, lösen, damit sie ihren eigenen Weg gehen können. Aber das ist ja auch ein Prozess, der nicht immer einfach ist. Ich bin sicher, auch da hast du wahrscheinlich Frauen in deiner Praxis sitzen, die du vielleicht auch da begleitest, dass sie eben vielleicht auch ihre neue Rolle wiederfinden oder eine neue Identität für sich finden und auch aus dieser Mutterrolle da ein bisschen mehr loslassen können. Ist das so? Wie siehst du das?
Mein jüngster Sohn hat jetzt eine Freundin. Und ich schwör's.
Darf ich fragen, wie deine Kinder, wie alt sind deine Kinder?
Also mein Jüngster ist, der ist jetzt 21,5. Dann meine Tochter ist, hat's mich gar gefragt, 24. Und mein Ältester wird 31. Mhm. Und mein jüngster Sohn, der wohnt noch bei uns und dann ist er jetzt mehr bei seiner Freundin und ich schwör's, so wo ich hier sitze, kommt dann dieser Satz in mir hoch, die nimmt mir jetzt meinen Buben weg.
Ja.
Und ich habe mich fast ein bisschen geschreckt, wie dieser Satz hochkommt und dann habe ich gemerkt, wie weh mir das tut. Und mich berührt es jetzt auch, wenn ich drüber spreche, dass mein Baby jetzt weggeht. Mhm. Und ich laufe vor diesem Schmerz nicht davon. Und wenn ich vor diesem Schmerz nicht davonlaufe und ihn damit in Ruhe lasse, dann verliere ich nicht einen Sohn, sondern gewinne auch noch eine Schwiegertochter. Mhm. Und das macht mich unendlich glücklich.
Ja.
Und mein ältester Sohn, der wohnt auch sehr nahe. Also wir essen jeden Tag zu Mittag und gemeinsam. Und der sagt auch, vielleicht bleibt er jetzt noch 1-2 Jahre so wohnen und dann möchte er wegziehen. Und ich denke mir dann, oh mein Gott.
Ich finde das ja sehr erfrischend, dass du das so äußerst und so sagst.
Das ist schrecklich. Ja. Und weil ich weiß, das ist dann wieder ein Abschnitt geht zu Ende und das wird mir wehtun, das wird mich unendlich traurig machen, weil es so gut ist.
Ja.
Und was ich auch weiß, ich habe noch kein Bild, wo er hinzieht. Und ich weiß, dass er wohin zieht, wo es für ihn schön ist. Und wenn ich dieses Bild dann in mir habe, kann ich mich so freuen.
Ja.
Und ich werde ihn dann auch besuchen und wir werden weiter Kontakt haben, nicht mehr in dieser Form, sondern in einer anderen Form. Mhm. Und ich lade Menschen ein, auch veränderlich zu leben. Wir müssen, das bleibt nicht gleich und stellen wir uns dem Schmerz und es kommt danach was anderes. Dann können wir uns auch für das, was kommt, öffnen. Aber wir müssen durch diese Trauer und durch diesen Abschied auch durchgehen.
Mhm. Es ist ein total spannender Prozess, finde ich. Also was es mit dir macht, was es in einem auslöst, wenn die Kinder größer werden. Auch diese Diskrepanz, dass du weißt, das muss ja so sein, das soll ja so sein. Auf der anderen Seite willst du irgendwie dran festhalten. Du willst es ihnen aber nicht ununterbrochen um die Ohren hauen, damit die auch irgendwie ihre Flügel ausbreiten können und nicht glauben, sie müssen da ununterbrochen um dich herumscharwenzeln, damit sich die Mama wieder gut fühlt. Auch das sind ja auch so Themen, dass man sagt, dass da auch die Kinder sich gut lösen können, was ja auch oft ein Thema ist.
Hey, die Mama geht mit ihrem Schmerz um. Es ist für die, es ist traurig und die macht es.
Die schafft das.
Die schafft das. Ja, braucht es nicht da bleiben.
Ja. Ja. Liebe Sandra, vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch. Ich könnte mit dir ewig reden. Auch da können wir reden über einen Teil 2. Ja, würde mich sehr, sehr freuen.
Sehr gerne.
Ich habe immer 5 Abschlussfragen und ich würde dich wahnsinnig gern nach einem Buchtipp, My Finest Book. Gibt es ein Buch, das du uns ans Herz legen kannst?
Ich habe mir gedacht, also bei dieser Frage, wenn man sagt, oh mein Gott, welches Buch? Dann habe ich mir gedacht, ich mache es mal so, ich empfehle mal meine Bücher.
Ja, das finde ich durchaus richtig.
Das Entelter durch hast du schon genannt. Dann habe ich mit der Janine Micke auch Mama nicht schreien geschrieben und Keine Angst, Mama. Sind nach wie vor stehe ich hinter diesen Büchern. Ich würde es ein bisschen anders schreiben oder ein bisschen was ergänzen heute, aber das ist nach wie vor, möchte ich das empfehlen.
Da geht es um Mutterschaft und
genau.
Wie ich mit meinen Kindern
Ja, es geht eigentlich um mich, um mich, also um die Leserin.
Ja.
Ich schreibe auch viel über Differenzierung in Mama nicht schreien und auch schon, welchen Preis bezahle ich bei herumliegenden Socken, wenn ich jetzt da einen Kampf vom Zaun breche. Also kann ich aus ganzem Herzen empfehlen, wer sich vertiefen möchte in das Paarthema, dem empfehle ich den David Snarch. Schnarch, schreibt sie der auf. Das Buch heißt Die Psychologie der sexuellen Leidenschaft. Ich finde den Titel sehr abtörnend. Auf Englisch heißt es Passionate Marriage.
Also sehr lustig, die Übersetzungen immer.
Passionate Marriage, es ist ein rechter Schmöcke. Es gibt ihn aber auch als Hörbuch in 3 Stunden verkürzt. Da wird anhand eines Beispiels eines Paares auch sehr gut dargestellt, jetzt haben wir die Flussmetapher genommen, welche Schritte geht die Frau, um ans andere Ufer zu kommen, und was hat denn für einen Effekt auf ihren Mann, und das kann ich von Herzen empfehlen.
Super, das klingt toll. Ich werde es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, damit wir das finden. Hast du ein Motto oder ein Zitat, einen Leitsatz, My Finest Motto, das dich vielleicht begleitet?
Es kommt immer der Satz, also es gibt viele Leitsätze in meinem Leben, aber der Satz, der gekommen ist, ist, der David Schnarch hat gesagt, you cannot work on your marriage works on you. Und an das muss ich immer wieder denken, dass wenn wir unter Menschen sind Menschels, also die Beziehung arbeitet an dir. Denn du fragst deinen Mann was, er sagt was drauf und bam, bist du in deiner Arbeit. Und das ist eigentlich der Satz, der mir da gekommen ist, als du mich das gefragt hast.
Ja, sehr gut. Das heißt, es ist diese typische, ich kann mir da nicht erwarten und ich kann das nicht am Reißbrett planen und I cannot work, sondern da prasselt ja dann auf mich viel ein, mit dem ich mich auseinandersetzen muss.
Die Beziehung arbeitet an dir, genau.
My finest yes. Wozu sagst du ganz klar ja?
Lernen. Lebenslanges Lernen. Lebenslanges Entwickeln. Gibt viele Flüsse.
My finest no. Was ist ein eindeutiges Nein für dich?
Aufgeben und stehen bleiben.
Führt wieder zum Ja mit dem. Ja. Das Leben ist ein langer, stetiger Fluss.
Ja.
My finest message. Was ist deine Message gerade an Frauen so in der Lebensmitte?
Nehmt euch ernst, findet eure Position, steht's gerade, auch wenn Gegenwind kommt, lebt euren Traum, geht über den Fluss.
Liebe Sandra, danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Ich bin sicher, unsere Zuhörerinnen auch. War wirklich ganz besonders. Und wie gesagt, sei gefasst. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück und wir holen uns dann nochmal ein Thema raus und besprechen es weiter im Detail.
Ich bin gewartet. Bin sehr gerne da.
Danke dir. Danke auch dir. Schön, dass du uns zugehört hast. Ich freue mich, wenn du dieses Gespräch mit einer Freundin teilst, die vielleicht gerade in ihrer Beziehung feststeckt und neue Impulse brauchen kann. Abonniere auch gerne mal Finest, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich freue mich auch über jeden Kommentar. Und auch wenn du Ideen und Vorschläge zu Themen und neuen Gästen vielleicht hast, schreib mir gerne. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Mach's gut und bis bald.